Kleidung selber machen, das Ticket in die Freiheit. Unabhängig von Modetrends, Konfektionsgrößen und ein klein wenig nachhaltiger. Kleidung selbst zu machen und oder Fertigkleidung zu ändern und zu pflegen, löst viele Probleme. Wie fängt man an und was hält uns eigentlich davon ab?
Hallo und herzlich willkommen zu Passt, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner. Ich unterstütze Frauen dabei, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Meine Mission ist es, dieses Gefühl der Stärke, der Schönheit und der Zufriedenheit möglichst vielen Frauen zu ermöglichen. Zum Beispiel auch dir. Schön, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 87 des Passt-Podcasts von Krafteln. Heute ist die letzte reguläre Episode unserer Staffel Nummer 8, wo es um Gespräche über Kleidung geht, die ich zusammen mit Constanze Derham von Text und Textilien mache. Reguläre Episode deswegen, weil wir ja schon in den letzten Episoden immer mal angekündigt haben, dass ihr euch uns ruhig Fragen stellen könnt oder noch Themenwünsche äußern könnt. Und wenn wir dann genügend gesammelt haben, werden wir noch eine extra Episode machen, die vielleicht direkt im Anschluss kommt, vielleicht auch nicht. Das werden wir dann nochmal sehen. Ihr werdet auf jeden Fall davon erfahren, wenn ihr den Podcast abonniert oder wenn ihr unsere Newsletter oder uns auf den Social Media Kanälen folgt. Aber Podcast abonnieren ist sowieso nicht die schlechteste Idee. Und was ich sowieso noch sagen wollte ist, gebt uns ruhig gerne einmal ein paar Sternchen auch für den Podcast, damit er bekannter wird. Und hinterlasst auch bei Apple Podcasts gerne mal einen Kommentar, weil dann auch andere Leute sich viel besser vorstellen können, was euch an diesem Podcast eigentlich begeistert. Dadurch wird er noch bekannter und uns freut das natürlich. So, genug der Vorrede. Jetzt sage ich erstmal hallo, liebe Constanze. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo.
Ja, hallo Constanze. Heute ganz aufregend, ne? Jetzt schon die letzte Folge unserer Staffel. Ich glaube, wir sagen das so oft, dass die Leute Fragen stellen, damit wir noch weitermachen dürfen. Denn mir macht das total Spaß.
Ja, mir auch.
Das ist sehr nett, sich mit dir zu unterhalten. Ich meine, ich mache das ja sowieso öfters mit dir, trinke ja leidenschaftlich gerne Kaffee mit dir. Aber es ist auch nochmal schön, sich ein Thema vorzunehmen und zu versuchen, sozusagen in so einem Thema drin zu bleiben und da unser Gespräch zu lenken. Beim Kaffee ist es ja doch manchmal noch freier, als wir das hier machen. Ja, was ist heute unser Thema? Heute geht es, ja, ist der Höhepunkt der Staffel eigentlich, ne? Oder? Wie siehst du das?
Ja, eigentlich schon. Also wir haben ja alles so gedeichselt, dass es jetzt auf dieses Thema zuführt, sozusagen.
Ja, vielleicht, weil das am persönlichsten ist, ne? Oder weil das unsere Lösung ist für diese ganzen Sachen.
Ja, genau.
Also heute geht es um das Selbermachen, was für uns irgendwie aus diesen ganzen begleitenden Themen und Widersprüchen und positiven und negativen Aspekten sozusagen der Weg ist, damit umzugehen. So kann man es vielleicht sagen, ne?
Ja, oder ein Weg, damit umzugehen.
Ja. Es ist ja auch nicht so, dass wir komplett unsere Garderobe selbst nähen, wenn auch doch in großen Teilen mittlerweile. Ja. Wie viel nähst du? Wie viel Genähtes und Gekauftes hast du im Schrank? Gibt es ja immer diese beliebte Frage unter Näherinnen?
Was würdest du schätzen? Also ich würde sagen, bestimmt 80% selbst genäht. Mhm. Also was ich nicht selbst nähe, sind Unterhosen, natürlich Strumpfhosen und Socken. Und dann habe ich noch so ein paar alte T-Shirts von H&M und sowas. Ja. Und Feinstrick kaufe ich, also so Feinstrick-Strickjacken.
Ja.
Die kann man auch sehr
schnell selbst nähen. Und BHs? Nähst du BHs?
Ja, ab und zu tatsächlich. Also ich habe im Moment keinen gekauften mehr.
Ah ja, das wusste ich gar nicht. Hast du mir gar
da
nicht
bin gesehen. Ich dann immer hast so... Ja, also BHs sind jetzt tatsächlich das einzige genähte Objekt, was ich nicht im Blog zeige.
Ja, das wird sein.
Und worüber ich nicht poste und sowas, weil das ist mir ehrlich gesagt dann doch zu privat. Und da man als Frau auf Social Media sowieso ja manchmal komische Nachrichten von komischen Männern kriegt, möchte ich nicht auch noch Unterwäsche posten.
Ja. Das verstehe ich total. Nee, ich bin deswegen oft so erstaunt, weil für mich das BH-Nähen noch ganz weit weg ist. Das hat aber zwei Gründe. Der eine ist, dass meine Schwiegermutter in einem Wäschegeschäft arbeitet und es gar nicht die Notwendigkeit für mich gibt. und ich gleichzeitig auch noch Anneluise von der BH-Lounge kenne, die den anderen, den Rest des Bedarfs sozusagen abdeckt bei mir. Und dann gab es ja dieses wahnsinnig gescheiterte Experiment, einen Badeanzug zu nehmen
von mir. Ja, aber das war doch 2012 oder so.
Nein, ja, aber es hat mich traumatisch
hinterlassen. Traumatisch.
Ja, das war ein Badeanzug, der, man kann Badeanzüge nähen, das ist überhaupt kein Problem, nur habe ich eben sehr viel Brust und ich hatte gewisse Statikprobleme, die ich nicht lösen konnte, weil mir eben das Know-how rund um das BH-Nähen und so weiter fehlte und ich da wenig Lust habe, mich reinzuarbeiten. Bisher, ne? Also vielleicht
kann immer
kommt
noch kommen. Ich habe ja auch immer gedacht, ich mache das nie, aber ehrlich gesagt macht das richtig Spaß. Das ist mehr so wie Modellbau, also als ob man irgendwas aus Einzelteilen zusammen klebt, weil das halt so kleine Teile sind und man dann so ein dreidimensionales Objekt bekommt.
Ja, sag
also
niemals
spannend,
nie.
Ist spannend auch, zu machen.
Ja, aber das ist genau dieses mit dem, was du sagst, dreidimensional und so weiter, das waren eben dann diese Statikprobleme, die ich dann auch hatte. Und ja, ich glaube, da muss man sich einfach dann intensiver mit beschäftigen. Aber das führt mich gleich zu dem, was wir eigentlich ja auch in den Stichworten haben. Viele Leute sagen ja, sie können gar nicht nähen und sie haben gar nicht die Zeit dafür, obwohl sie vielleicht denken, das wäre ja besser. Ne? Wir hatten in den letzten Episoden ja über die Umweltprobleme gesprochen, die in der Textilproduktion entstehen. Wir haben über Passformprobleme gesprochen. Wir haben gesagt, dass diejenigen, die unsere Kleidung produzieren, uns nicht kennen. Und so weiter und so fort, dann ist es ja erstmal ein logischer Schluss zu sagen, okay, back to the roots, wir nähen unsere Klamotten selbst und viele Leute sagen dann, nö, kann ich gar nicht, habe ich nicht die Zeit, habe ich keine Lust, hörst du auch immer wieder, ne?
Ja, klar, aber es ist natürlich eine Entscheidung, man hat für so viele Sachen Zeit oder nicht Zeit, also ich denke immer, für Sachen, die einem wichtig sind, hat man auf jeden Fall Zeit oder schafft sie sich und es ist natürlich klar, wenn es einem nicht wichtig ist oder zu mühsam, dann kommt man halt nicht dazu, sich das beizubringen. Also man muss halt schon wirklich auch über einen längeren Zeitraum ein bisschen Geduld und eben wirklich Zeit investieren.
Aber das ist bei allem so.
Zu kommen.
Ja. Wenn ich eine Sprache lernen will, brauche ich auch erst so einen Grundstock
an Vokabeln. Ja, wenn ich kochen lernen will, muss ich auch irgendwie erst mal anfangen.
Beim Klavierspielen ist es am Anfang auch nicht so schön, was man spielt und so.
Nee, eigentlich ist es bei allem, was man lernt, am Anfang immer etwas mühsam und man muss halt dann wirklich dranbleiben.
Ja, Trompete ist noch viel schlimmer. Also ich finde, nähen kann man durchaus lernen, ohne die Nachbarn zu belästigen.
Ja, genau, oder überhaupt jemanden zu belästigen.
Genau, aber vielleicht muss man dann auch erklären, wie man nähen lernen kann. Also das ist, wir haben ja auch schon mal überlegt, wer jetzt eigentlich unsere Podcast-Staffel hört. Und ich glaube, das sind tatsächlich zum Teil natürlich die Näherinnen, die schon länger den Past-Podcast eben hören, die ihre Kleidung selbst nähen oder nähen wollen. Aber es sind auch über dieses etwas Meta-Thema, was wir jetzt in dieser Staffel haben, glaube ich, noch mehr Frauen auch dazu gekommen, die eben ja sich für Kleidung interessieren und das Nähen noch nicht so kennen und denken, kann man ja mal erzählen, wie man nähen lernt und dass das eigentlich auch machbar ist. Also eigentlich finde ich Nähmaschine, da haben wir alle so Angst vor, aber eigentlich ist Nähmaschine Pipi-Kram, ne?
Also ja, im Grunde schon.
Die macht das ja fast alles, ne? Also man muss es einmal einfädeln, aber dann gerade ausnähen ist nicht so wahnsinnig schwer.
Ja, genau. Um die Ecke nähen ist auch nicht wahnsinnig schwer und alle anderen Stiche, die sie so hat, also außer den Zickzackstich, braucht man im Grunde fast nie.
Also im Prinzip würde das reichen, wenn man sich mal mit einer Freundin, die näht oder mit der Nachbarin oder was weiß ich, einen Nachmittag hinsetzt und dann hat man raus, wie die Nähmaschine funktioniert, würde ich sagen.
Ja, im Grunde schon, ja, würde ich schon auch sagen.
Dann ist eigentlich, bleibt als Hemmung nur noch dieses finanzielle Argument, ne, bei der Nähmaschine. Das ist natürlich, wenn man mit der Nähmaschine näht, im Vergleich zur Handnadel doch eine Investition ist, die man erstmal tätigen muss.
Ja, und es ist halt leider so, dass sehr günstige Nähmaschinen, was es so beim Supermarkt gibt, meistens nicht so viel Spaß machen. Unter anderem auch deswegen, gerade bei Anfängern, dass die einfach auch furchtbar schnell nähen. Also bei einer etwas teureren Nähmaschine kann man langsam nähen, auch mal Stich für Stich, kann das irgendwie viel besser steuern, wann sie anhält, ob sie langsam oder schnell näht. Und bei den einfachen ist es ja meistens so draufdrücken und dann rast die los. Und wenn man Übung hat, dann kann man es tatsächlich auch steuern. Aber ich glaube, für Anfänger ist da der Schritt mit der Supermarkt-Nähmaschine immer noch ein bisschen schwierig.
Ja, das finde ich total das Dilemma. Ne? Auf der einen Seite finde ich es immer super, wenn ich in den Prospekten sehe, dass da Nähmaschinen angeboten werden. Mhm. Also und ja auch regelmäßig, sodass man das Gefühl hat, hey, das wird echt nachgefragt. So.
Ja,
also das
gibt da einen
Markt für. Und auf der anderen Seite kenne ich selbst auch die Frustrationserlebnisse, die du beschreibst. Bei mir waren sie noch ein bisschen anders. Also ich konnte ja schon nähen, weil ich in der Jugend schon mal genäht hatte und habe dann im Erwachsenenalter irgendwann die Nähmaschine von meiner Oma mitgenommen, die eben sich beim Discounter mal so eine gekauft hatte und dann nicht mehr benutzt hatte. Und die hatte dann aber auch diverse Macken so und ich hatte keine Bedienungsanweisungen und wusste damals noch nicht, dass man die meistens im Internet auch finden kann, Bedienungsanleitungen, aber und dann habe ich halt selbst rumgeschraubt und je mehr ich eingestellt habe, umso schlechter wurde es. So. Und das war tatsächlich frustrierend. Und im Prinzip ist genau das passiert, was du auch erzählt hast. Ne? Ich habe mir eine teurere Nähmaschine gekauft und habe sie auf langsam gestellt. Ne? Die hatte genau so einen Schieberegler, wo man die Geschwindigkeit einstellen konnte. Und das langsam Nähen hat dann geholfen, dass wir uns kennengelernt haben, die Nähmaschine und ich.
Genau, genau. Und das ist halt wirklich das Dilemma, dass man tatsächlich erstmal mehr Geld eigentlich ausgeben müsste, um dann auch wirklich von Anfang an Spaß zu haben. Mhm. Also ich kenne es auch aus Kursleiterinnenperspektive, dass ich immer schon innerlich aufstöhne, wenn Menschen mit frisch erworbener Supermarkt-Nähmaschine kommen, weil das ist dann wirklich manchmal so, dass man in 1,5 Stunden mit dieser Nähmaschine kaum dazu kommt, mal eine Naht einfach zu nähen, ohne dass irgendwas Blödes passiert. Mhm. Und wenn man dann immer nur dabei ist, irgendwie nochmal einzufädeln oder nochmal dies und jenes zu probieren und nicht einfach zum Nähen kommt, das ist furchtbar. Also, dass man da frustriert ist und das schnell aufgibt, kann ich gut
Deswegen
nachvollziehen.
Deswegen empfehle ich immer diese Nähkurse, wo die Maschinen dort haben.
Ja.
Weil das dann so ist, dass dann die Nählehrerin sich mit der Maschine auch auskennt. Also du kannst ja von der Nählehrerin nicht erwarten, dass sie sich mit allen Nähmaschinenmodellen im Markt auskennt. Und dann kann man so einen Kurs machen, so mehrere Termine, kann dann auf diesen geliehenen Maschinen, also die dort stehen, nähen und kann rausfinden, ob das Nähen selbst Spaß macht, ob man da Freude dran hat. Und dann bewusster diese Entscheidung treffen, möchte ich das? Und dann kann man ja, wenn man in der Beziehung mit einem Mann lebt, auch immer sagen, Schatz, du weißt doch, gutes Werkzeug ist ganz wichtig. Ohne gutes Werkzeug wird's nicht. Und da haben doch die meisten dann auch Verständnis dafür. Ja? Ich fand das total interessant, dass mein Mann bereit war, viel mehr Geld für die Nähmaschine auszugeben, als ich das war, witzigerweise. Weil er gesagt hat, hey, du kaufst doch wahrscheinlich jetzt eine und die wirst du ziemlich lange nutzen. So und da war ich echt erstaunt. Ja. Und der hat dann da nochmal so draufgelegt.
Fand ich super. Ja, war bei mir auch so.
Witzig,
ich habe ja jahrelang auch mit so einer Möhre, die so ein bisschen besser als Supermarktmodell war, genäht. Und und jetzt habe ich doch eher die Oberklasse und die hätte ich mir so auch nicht gekauft.
Ja, das ist, also wer schon mal mit schlechtem Werkzeug gearbeitet hat, weiß, wie frustrierend das ist. Und dementsprechend lohnt es sich, da zu investieren. Aber wie gesagt, man kann es lernen und man kann es ausprobieren. Wenn jetzt Corona hoffentlich dann wieder erlaubt, dass es auch sowas wie Nähkurse gibt, kann man das wirklich empfehlen, um einfach so erste Erfolgserlebnisse zu haben, um da irgendwas zu nähen und sozusagen diesen Bezug zu dieser Technik herzustellen und Vertrauen zu fassen in die Nähmaschine und in sich selbst und auch zu erkennen, dass eben, egal was man näht, Dreidimensionalität immer entsteht, indem man verschiedene Dinge zusammensetzt. Ne? Indem man, was du vorhin sagtest, ne, mit dem BH, dass man eben einzelne Teile zusammensetzt und daraus entsteht dann das Ganze. Und dafür brauchen wir dann eben die Nähmaschine. Das ist das Nähen.
Ja, genau. Aber was du sagtest, das finde ich einen guten Vorschlag, dass man tatsächlich mit einem Nähkurs sehr gut anfangen kann. Mit Maschinen, die dann auch wirklich laufen. Die haben ja dann immer etwas bessere und robuste und wo man dann wunschgemäß vielleicht auch genau das näht, was man gerne haben möchte. Also, dass man jetzt nicht aus Prinzip anfängt, erstmal, keine Ahnung, Kissenbezüge zu nähen.
100 Kissen.
Ja, oder
Schürzen. Vorher darfst du nicht.
Oder sowas wie im Hauswirtschaftsunterricht früher, erstmal irgendwie eine Schürze nähen oder sowas, die man dann nicht braucht.
Ja.
Einfach nur, um es zu lernen, das finde ich immer total blöd. Also ich habe ja, als ich als Teenager angefangen habe zu nähen, ich habe ja wilde Sachen genäht, immer nach Schnittmustern. Also da gab es so eine Schnittmuster in Zeitschriften, wo dann Bilderanleitungen dabei waren, also so gezeichnete Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und ich habe das einfach stur umgesetzt und habe dann eine Hemdbluse mit Kragen und Manschetten genäht und Kapellenschlitz an den Ärmeln, weil ich eigentlich mir gar nicht klar war, dass das als total schwierig gilt.
Also das ist eigentlich eine super Einstellung. Ne? Aber so ähnlich habe ich das als Jugendliche auch gemacht, nur ganz anders. Also mir war das auch nicht klar, dass es eigentlich schwierig ist. Und zwar habe ich eigentlich so Quadrate aufeinander genäht. Also ich zum Beispiel für so ein Oberteil war mir schon klar, da muss man an der Schulter irgendwie zusammennähen und an den Seiten nähten. Und dann habe ich das irgendwie drapiert und gesteckt und hier nochmal eine Naht und da nochmal was und hier einen Zipfel abgeschnitten und so weiter. Und habe dann ganz wilde Dinge freestyle-mäßig designt.
Ja, also, finde ich toll. Da siehst du mal, das ist auch der Unterschied zwischen uns. Ich bin ja sehr regeltreu. Das heißt, ich mache das dann einfach so, wie in der Anleitung steht. Ja. Ich bin erst viel, viel später dazu gekommen, auch mal was an Schnittmustern zu ändern, weil ich immer dachte, oh, das ist irgendwie, da mache ich vielleicht alles kaputt, wenn ich jetzt einfach da irgendwas ändere und ich habe gar keine Ahnung. Und
ja, ich hatte ehrlich gesagt kein Geld für Anleitungen. Also ich war ja Schülerin und witzigerweise, ich habe ja in der Stoffabteilung vom Kaufhaus gearbeitet und habe da ganz oft in der Schnittmusterabteilung gearbeitet. Also ich war eine der wenigen, die überhaupt Schnittmuster verkaufen konnte oder wollte. Die anderen mochten das, glaube ich, nicht so, weil ihnen das zu kompliziert oder was auch immer war. Die Chefin war auch ein bisschen zickig, aber ich konnte mit ihr gut. Jedenfalls habe ich immer Schnittmuster verkauft und die waren nicht ganz billig, ne? Also die waren, die kosteten quasi meinen Stundenlohn aufwärts, ne? Ein einfacher Schnittmuster kostete schon so viel, wie ich in der Stunde verdient habe. Und ich konnte mir dann gerade so den Stoff leisten, weil ich ja Geld gespart habe für die Fahrerlaubnis und ich konnte mir das Schnittmuster schlichtweg nicht leisten. Und sowas wie so eine Nähzeitschrift, das gab's bei uns zu Hause nicht. Also das hat meine Mutter eben auch nicht gemacht. Die hat, wenn, dann eben auch so ein Schnittmuster gekauft. Und, und ich habe am Anfang entweder dann so dann vom Restetisch Stoffe genommen oder aber, was ich super viel gemacht habe, ist, dass ich auf dem Flohmarkt alte Bettwäsche gekauft habe und die gefärbt habe und dann daraus genäht habe. Aber wie gesagt, ich hatte kein Geld für Schnittmuster und deswegen da sehr Freestyle einfach probiert, wie das so geht. Ja. Und es ist auch eine Möglichkeit zu lernen. Also ich glaube, es ist beides, ne?
Ja, ja, genau.
Ja, ja, ich bin dann später... Später bin ich dann in Nähkurse, als ich dann wieder anfangen wollte. Und als Erwachsene wollte ich das ja dann eben nicht mehr ganz so chaotisch machen. Und das hat ja nicht so gut geklappt mit mir und den Nähkursen, ne?
Ja.
Also da waren dann immer diese älteren Damen, diese Schneidermeisterinnen, die immer von mir wollten, dass ich alles, was ich gerade genäht habe, wieder auftrenne, weil es nicht ordentlich genug war.
Da muss man natürlich ein bisschen schauen, dass man da jemanden findet, der das so nach dem eigenen Perfektionsanspruch auch macht. Also, und vielleicht auch Leute, die dann so weit sind zu sagen, okay, also jetzt ich als Nähkursleiterin würde das, wenn ich es für mich nähen würde, nicht so lassen, aber das würde jetzt die Teilnehmerin zu sehr frustrieren, wenn sie jetzt nochmal alles aufmachen muss.
Ich hatte nie was fertig, das war total frustrierend. Blöd.
Und ich will natürlich auch nicht verschweigen, dass es für manche Leute sicherlich stressfreier ist, das sich selber beizubringen mit Büchern oder YouTube oder so. Also wenn einen so eine Kurssituation stresst, weil man sich irgendwie in die Schule zurückversetzt fühlt, wo dann einem jemand auf die Finger guckt und sagt, Moment mal, das machst du aber nochmal oder sowas, dann ist natürlich selber lernen auch eine super Möglichkeit. Es gibt ja jede Menge Tutorials auch auf YouTube, wo man sich das dann auch anschauen kann, direkt wie irgendwas gemacht wird. Und ich habe ja früher alles aus Büchern gelernt.
Ich wollte gerade sagen, diese Fotoanleitung, du hast ja schon erzählt, dass es bei dir damals schon so Zeichnungen gab. Und im Zeitalter dieser Smartphones gab es dann ja auch bei den Schnittmustern immer mehr solche Fotoanleitungen. Ne? Also während ja viele noch gesagt haben, sie verstehen die Texte von Burda nicht, oder auch heute sagen es ja viele noch, und sie kommen nur mit diesen E-Books zurecht und meinen damit aber ja gar nicht irgendwie wirklich den, ob das jetzt Papier ist oder digital, sondern ich glaube, was viele Leute damit meinen, ist, dass sie sagen, es ist eben eine Fotoanleitung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Dummies, so. Ja. Und das brauchen wir. Wir wollen nicht diese Nähbegriffe, wir wollen nicht, dass schon so viel vorausgesetzt wird, sondern wir wollen an die Hand genommen werden, Schritt für Schritt. Und ich finde, da muss man wirklich nicht viel können, um so einer Schritt-für-Schritt-Anleitung dann auch zu folgen. Weil im Zweifelsfall kann man ja so einen Begriff auch nachschlagen. Ne?
Ja, genau.
Also ich weiß, dass ich da immer gestolpert bin, da stand dann immer steppen Sie die Naht. Und Steppen war für mich ein Tanz. Ne? Also ich dachte dann immer an diese klackernden Tänze, ja. Oder die Wiese in Afrika, ne? Bis ich dann verstanden habe, dass damit einfach eine Naht im Geradstich gemeint ist.
Ja, oder Steppstich.
Ja. Ah, das hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich das gemerkt hatte. Und dann war es auf einmal sehr viel einfacher. Ja. Aber das ist halt ja wie bei vielen Dingen, dass man so eine gewisse Fachsprache einfach lernen muss.
Ja, mich hat das früher auch kirre gemacht, dass man in der Anleitung irgendwas in einem halben Satz erwähnt wird und um das dann auszuführen, braucht man 2 Stunden oder so. Das ist oft ein komisches Missverhältnis zwischen Länge der Anleitung und der Komplexität der Aufgabe. Aber man gewöhnt sich dran.
Ja, und das ist ja eben von Hersteller zu Hersteller dann auch eben sehr unterschiedlich, ne, wie detailgetreu das dann eben ist. Aber Ja, da kann man ja eben dann auch fragen. Ich finde, so was wir vorhin über den Nähkurs gesagt haben, das kann man durchaus auch mit einer Freundin machen oder mit einer Nachbarin oder sowas, ja, die dann einem so ein bisschen über die Schulter guckt oder für Fragen zuständig ist oder sowas. Und dann kann man tatsächlich, also ist das in meinen Augen kein Hexenwerk, mit einfachen Sachen zu beginnen. Und auch da kann man sich ja beraten lassen, ne? Zu sagen, was ist denn realistisch, ne?
Genau, genau. Und vielleicht in den Stoffladen suchen, der auch beraten kann, wenn man das Material kauft, damit man da nicht was vollkommen Unpassendes für das geplante Objekt auswählt. Das kann ja auch die Freude total vermiesen, wenn der Stoff irgendwie sehr flutschig ist am Anfang oder sehr franzt oder sehr einfach dehnbar, dann auch sehr dehnbar ist oder einfach auch nicht den richtigen Fall hat für das, was man vorhat und es dann halt
wenn er einfach ungeeignet Stück
nicht
ist.
Funktioniert.
Ne? Also es gibt ja immer diese Beschreibung auf den Schnittmustern, für welche Stoffe das gedacht ist. Und das hat ja schon durchaus seinen Sinn, das erstmal damit zu versuchen. Und wenn man da so komplett drüber hinweggeht, dann kann man natürlich böse Überraschungen erleben. Mir ging das so bei den Nähkursen, dass ich nach einer Weile kapiert habe, was falsch lief mit mir und den Nähkursen. Und zwar, ich hatte eigentlich gar keinen Nähkurs gesucht, sondern ich hatte einen Schnittanpassungskurs gesucht. Weil ich eben mit meiner Brust nicht in die Standardschnittmuster reinpasste. Das hatte ich dann schon irgendwie kapiert, ne? Also, das ist irgendwie, wenn der Brustumfang hinhaut, dass ich dann so Säcke produziere, ne? Und die konnte ich auch kaufen, ne? Solche Säcke gibt's dann eben auch in den großen Größenläden. Und dass das, was ich eigentlich haben wollte, was ein bisschen figurumschmeichelnder oder figurformender ist, das ging manchmal in den Nähkurs. Ich kann mich erinnern, dass ich aus IKEA-Stoff eine sehr schöne Tunika genäht habe. Aber dann habe ich zu der Nählehrerin gesagt, bitte machen Sie jetzt an meinem Schnitt, schreiben Sie auf, was Sie da gemacht haben. Also sie hat es gesteckt, ne? Und dann habe ich genäht und so. Und dann wurde das sehr schön, war sehr schön Figurform, hat eine gute Figur gemacht. Aber die hat sich geweigert, das auf meinen Schnittmuster anzuzeichnen. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht war es schon spät am Abend und sie hatte keine Lust mehr oder sie war unsicher, ne? Oder und ich glaube auch, dass sie sowas argumentiert hat, wie mit jedem anderen Stoff ist es dann wieder anders und so weiter, ne? Was ich heute auch manchmal Leuten sage.
Ja, das
aber ich war
ja
sauer.
Auch in gewisser Weise.
Ich war sauer, weil das war das, was ich haben wollte. Also ich wollte nicht, dass ich sozusagen Nähzeit dort habe, ja, sondern ich wollte genau das lernen. Wie kann ich passende Kleidung für meinen Körper nähen. Und daraus ist ja dann dieses Selbststudium geworden erstmal, wie ich das dann selbst so ein bisschen ausprobiert habe. Dann habe ich Schnittkonstruktion gelernt und habe dann angefangen, solche Kurse zu geben, weil ich dachte, das muss so anderen Leuten auch so gehen, ne, dass sie so frustriert im Nähkurs sind, weil sie eigentlich keinen Nähkurs wollen, sondern einen Schnittanpassungskurs. Denn das Nähen selbst, finde ich, ist echt nicht so schwer. Also klar, es gibt da immer so Dinge wie eine Stütznaht machen oder sowas, die vielleicht nicht in der Anleitung steht, aber die ganz praktisch wäre, wenn man wüsste, wie es ist.
Genau, und es gibt so ein paar Sachen, die einfach fummelig sind, damit es ordentlich aussieht. Also alle Arten von Kragen zum Beispiel.
Ja, oder dieses Zurückschneiden der Nahtzugaben oder sowas.
Ja, genau.
Ne?
Also damit es dann wirklich gut und gekonnt aussieht, braucht man dann einfach so ein bisschen Übung. Also einfach so eine gewisse Fingerfertigkeit. Also
ja, und manchmal hilft es natürlich auch, wenn man jemand anderem auf die Finger gucken kann.
Ja,
oder so,
genau,
ne?
Genau, wenn man weiß, wie das Ergebnis aussehen muss und wie man das erreicht.
Oder bei einer schwierigen Stelle geholfen bekommt oder was auch immer. Ne? Also dafür, ich habe überhaupt nichts gegen Nähkurse. Nur wenn man eben das andere sucht, dann ist es nicht das Richtige.
Also man muss halt schauen, dass man die richtige Art von Nähkurs findet mit einer Person, mit der man gut auskommt und die irgendwie so sich auf einen einstellen kann.
Die ihr da draußen, die ihr zuhört, ich nähe ja am allerliebsten mit Konstanze. Und könnt ihr euch das vorstellen, weil wir sind ja so unterschiedlich vom Typ her, ja. Aber wir können ganz gut zusammen nähen irgendwie.
Ja.
Ich nerv dich vielleicht, das sagst du jetzt natürlich nicht öffentlich, aber egal. Nein, also ich nähe sehr gerne mit dir und ich habe auch schon sehr viel von Konstanze gelernt, die tatsächlich sehr viel genauer näht als ich und sehr viel besser näht. Aber ich sage dann auch manchmal zu Konstanze, guck doch mal, ob der Abnäher in der Höhe vielleicht nochmal variiert wird.
Genau.
Also ergänzen wir uns dann ganz gut. Ja, also das Zusammennähen ist natürlich ganz besonders schön auch. Aber man kann es auch gut alleine machen. Also ich finde, das ist eben auch das Tolle, ne? Also dass man das alleine was machen kann und dann ein Erfolgserlebnis hat. Und dann wurde das ja auch bei uns, kann ich mich noch gut erinnern, als wir anfingen zu bloggen, gab es dann mal so diesen Ausdruck der Selfish Seamstress, also der egoistischen Ich-nähe-für-mich-Näherin.
Ja,
das war so eine Gegenbewegung zu diesem Ich-nähe-für-meine-Kinder-Trend, der ja ganz stark war, ne?
Ja, und auch um Ansprüche abzuwehren, weil wenn man bekannt gibt, dass man näht oder dass irgendwie bekannt wird, dann wird einem ja oft zu ändernde Sachen oder zu kürzen Jeans und ja, und so ein Kram ins Haus gebracht. Nach dem Motto, du nähst doch, du freust dich doch bestimmt, wenn du mir jetzt die Hose kürzen darfst.
Ja, nein. Ja, das stimmt. Das war auch noch ein Aspekt. Ich hatte ja damals ein kleines Kind und für mich war tatsächlich dieser egoistische Aspekt eben auch wichtig gewesen. Also dann auch mir Zeit für mich zu nehmen und ein Hobby zu haben, was eben mich froh macht. Und gleichzeitig eben auch noch Sachen für mich schafft, weil das Kind war ja sowieso schon niedlich. Also das braucht nicht unbedingt noch schicke Klamotten. Ja, das mit dem Hosekürzen finde ich interessant, weil eigentlich gehört ja zu dem Nähen ganz oft auch noch dieser Bereich Flicken, Stopfen, Ausbessern, Anpassen dazu, den aber ja die Hobbynäherinnen oft gar nicht so gerne machen.
Ja, das ist einfach sehr unsexy. Vor allem dann Industrienähte an einem fertigen Kleidungsstück auftrennen und dann sich eine Lösung überlegen und sowas. Ich mache es auch nicht gerne. Mhm. Ich bin immer sehr froh, wenn ich mich überwunden habe und sowas gemacht habe. Aber grundsätzlich fürchte ich einfach, das hat ein Imageproblem und bei mir auch ein Spaßproblem. Mhm. Und mir ist es klar, das ist rational klar, dass es eigentlich viel sinnvoller wäre, auch viel mehr Sachen zu reparieren und zu ändern und dass man das eigentlich nur jedem wirklich empfehlen kann, die Lebensdauer der Sachen zu erhöhen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich selber da nicht unbedingt mit gutem Beispiel vorangehe. Also ich frage mich immer, wie kann man das interessant, sexy, spaßig machen, diesen ganzen Aspekt.
Und das deswegen gibt es so ja jetzt dieses Kunststopfen, ne? Was heute auch nicht mehr Kunststopfen heißt, sondern wie heißt denn das?
Du meinst jetzt Visible Mending.
Ja, Visible Mending. Ja, genau.
Wobei Kunststopfen früher tatsächlich auch unsichtbar war. Ja, das war ja ein extra Beruf.
Da der Kunst man, war was anderes, ne? Das Kunst war damals das Unsichtbare und heute ist die Kunst, dass es besonders kreativ ist. Ja,
genau. Das konnte man dann aber auch extra irgendwo hinbringen zu Leuten, die das dann professionell gemacht haben.
Ja.
Und das ist natürlich für alle, die jetzt nicht selber nähen wollen oder das lernen wollen, auch immer so eine Möglichkeit, wenigstens Sachen dann zum Reparieren zu bringen oder zum Ändern zu bringen in Änderungsschneidereien. Denn das sind dann Menschen in unserer Umgebung, die ganz unmittelbar davon leben, von solchen Aufträgen. Ja. Das Geld bleibt sozusagen
im Kiez. Und die das oft total gut machen und die das auch gekonter machen manchmal.
Ja, auf jeden Fall gekonter machen als ich.
Ja. Naja, guck mal, also eine Hose, wenn wir jetzt mal von einem Anzug reden zum Beispiel, ne? Eine Hose kürzen zum Beispiel ist nicht so weiter schwer. Aber wenn du schon beim Ärmelkürzen bist, hast du ein gefüttertes Jackett, ne?
Genau, dann hast du den Schlitz mit diesen Knöpfen.
Ja, genau.
Und so weiter.
Und das machst du natürlich schneller, wenn du es schon öfters gemacht hast.
Ja, und da überhaupt weißt, wie du da rangehen musst.
Und das ist, glaube ich, das, was wir Hobbyschneiderinnen oft haben. Wir nähen zu selten Dinge mehrmals. Also mir geht das so, dass ich bei bestimmten Dingen immer noch nachschlagen muss, wie ich sie nähe, weil ich die vielleicht sogar schon 5-mal gemacht habe, aber jedes Mal liegt ein Jahr dazwischen oder 2.
Ja, genau. Ne?
Und dann muss ich nochmal ganz genau nachdenken, wie rum lege ich denn jetzt links auf rechts, ne? Oder so, ne? Das ist halt einfach nicht so in Fleisch und Blut, weil man es nicht so häufig macht. Ja,
genau. Ich finde sowieso, dass man das eigentlich noch höher schätzen kann, was Hobbyschneiderinnen so produzieren, weil man hat ja wirklich viel schlechtere Bedingungen als die meisten Schneiderwerkstätten. Man schneidet oft auf dem Fußboden zu oder auf Tischen, die nicht die richtige Höhe haben und nicht besonders groß sind. Man hat nicht vielleicht nicht die super Maschinen. Man hat keine Bügelanlage in vielen Fällen. Ja. Das heißt, man kriegt die Sachen auch nicht so gut gebügelt. Und man macht halt viele Dinge nur 1 oder 2-mal im Jahr.
Ja, das stimmt. ich hänge immer noch an diesem Gedanken mit dem, dass du weniger reparierst, als du das dir theoretisch wünschst.
So. Ja.
Weil ich habe das vorhin, auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook gefragt, weil meine Lieblingshose ist bei dem Fahrradunfall, hat Löcher bekommen, 2 Löcher am Knie. Und mir ist das schon klar, wie ich stopfe. Ne? Also ich habe das gelernt bei meiner Mutter auch. Ich besitze auch einen Stopfpilz. Ne? Mhm. Und ich habe auch schon Pullover gestopft zum Beispiel. Aber bei diesem dünnen, viskose Jersey hatte ich jetzt keine Idee gehabt. Und witzigerweise kamen dann diverse Ideen, wie man es machen könnte. Auch oft eben dieses Kreative, dass man so ein bisschen sichtbar stopft und das als Kunst bezeichnet. Und eine Antwort, und die kam natürlich auf Twitter, war, nee, du legst es auf den Stapel der zu tunenden Dinge. Und vergisst es dann. Und das fand ich tatsächlich die realistischste Möglichkeit.
Ja, leider.
ergänzt darum zu sagen, und irgendwann nachts, wenn es mal sehr kalt ist im Winter, hole ich es mir und ziehe es mit Loch an. Ja, so als Schlafanzugshose.
Ja, genau. Und dann bleibt es die Schlafanzughose.
Ja. Mhm. Was sehr schade ist, ne?
Ja, ja.
Und das ist ja tatsächlich, also es ist wirklich, also ich finde es ein sehr interessantes Projekt, weil es ist eine Culotte mit einem Gummizug drin. Also ein Ding, was in einer, ach, weiß ich nicht, in 2 Stunden genäht ist oder sowas. Ne?
Ja, ja, genau. Du hättest es wahrscheinlich schneller nochmal genäht,
ja,
als dass du jetzt eine Strategie entwickelst, wie du das reparierst und das dann, ja, reparierst tatsächlich.
Und trotzdem, ne, wir haben jetzt so viel in den Podcast darüber gesprochen, denke ich, oh nee, ich kann das jetzt nicht gleich zur Schlafanzugshose umdeklarieren und einfach nochmal nähen. Dann bin ich genau wieder bei dem 5-Euro-Shirt, was wir ja nicht gut,
ja,
finden.
Ja, ne? Genau. Ich sehe das Problem auch, aber mir geht es auch so. Also ich habe so eine Feinstrickjacke, in der die Motten drin waren, und ich experimentiere seit einem halben Jahr, wie ich die gestopft kriege, so dass ich es nachher auch anziehe. Sichtbar, also unsichtbar kriege ich nicht hin, habe ich schon probiert. Ja. Dazu sind die Löcher zu groß und ich irgendwie auch zu ungeübt und habe dann auch nicht das richtige Material. Und
ja, das ist auch,
kommt alles zusammen. Und sichtbar gestopft, naja. Also es ist einfach, es überzeugt mich nicht. Ich habe jetzt noch einen Versuch habe ich noch, da werde ich so einen dünnen Filz anfertigen, so einen Nadelfilz, also aus Filzwolle, und da Motive ausschneiden, also wahrscheinlich Kreise, und die dann drauflegen und drauffilzen auf die Löcher und dann mal gucken, wie das aussieht. Ob das dann eine lustig unregelmäßig gepunktete Strickjacke wird, die ich anziehe, oder ob das auch, ja,
also
nicht
nach
so
meinem,
aussieht, dass ich es anziehen würde.
Nach meiner Erfahrung, also ich habe eine Zeit lang gekaufte Kleidung geändert. Das war auch so im Übergang, glaube ich, so von verschiedenen Näh-Karriereschritten bei mir. Dass ich da dann schon erkannt habe, was ist sozusagen das Passformproblem, aber es noch nicht wegtun konnte, weil das irgendwie noch aus einer Zeit war oder sowas. Und ich habe da zum Teil sehr kreative Lösungen gefunden, habe da auch drüber gebloggt und die Leute fanden das gut. So, also war nicht, dass jemand sagte, das sieht aber hässlich aus oder sowas. Trotzdem habe ich die Dinger nicht angezogen, weil oder sehr selten angezogen, weil da immer dieses Gefühl noch mit drin steckte, ich musste da was machen, weil ich nicht gut genug bin, also weil ich und das Ding nicht zusammenpassten.
Ja.
Und das, was wir in der letzten Episode besprochen haben über den Körper, das ist für mich tatsächlich die die Chance, die im Nähen drin steckt, eben genau dieses Gefühl in der Umkleidekabine, dem zu entgehen. Ne? Also dass man Sachen anzieht, die einfach nicht passen, und dann automatisch diesen Gedanken hat, ich bin falsch, weil mir das nicht passt.
So. Genau.
Und wenn ich aber von null anfange, also ein Ding selbst nähe, dann habe ich die Chance, das von Anfang an den Prozess so zu gestalten, dass es mir dann hinterher auch passt, in Klammern, wenn ich weiß, wie es geht. Aber das ist ja auch das, was ich eben unterrichte. Ne? Und damit fällt dieser Schritt weg, ich fühle mich falsch. Also es kommt dann einfach immer das raus, was mir passt, und dann ist das meistens super. Natürlich kann ich mich mal vertun im Sinne von, ach, die Farbe trage ich vielleicht doch nicht so gerne, wie ich gedacht habe, oder weiß ich nicht. Also manchmal kann man das ja nicht so voraussehen, ob das wirklich ein Lieblingskleidungsstück wird oder nicht. Ja. Aber es fehlt eben dieses sich falsch fühlen. Und das ist für mich die ganz große Chance im Nähen, im Selbernähen meiner eigenen Kleidung, dass dieser Shoppingfrust eben nicht mehr da ist.
Ja, ja, kann ich gut verstehen. Ich kann das mich noch erinnern aus meinem Nebenjob im Stoffladen. Da kamen sehr, sehr oft Frauen, die fertige Kleidungsstücke hatten, an denen sie was ändern wollten, irgendwie was ansetzen. Also ärmellose Kleider, die einen Ärmel kriegen sollten, oder Kleider, kurze Kleider, wo noch irgendwas dran sollte, damit der Rock länger ist. Und dann hat man da immer geschaut und beratschlagt, wie man das lösen kann. Und das waren immer so Kompromisse nach dem Motto, ja, das Kleid wäre total super, wenn es 10 Zentimeter länger wäre oder sowas in der Richtung. Ja. Und diese ganzen Kompromisse, wo man irgendwas kauft, also eine Vorstellung hat oder vielleicht für einen Anlass was braucht oder einfach für das Berufsleben irgendwas braucht, und dann kauft man was so, naja, so zu 3/4 ganz okay ist, aber eigentlich hat es immer irgendeinen Mangel. Also auch selbst wenn es einem ganz gut passt, dass dann irgendwas anderes nicht stimmt. Der Ausschnitt, die Ärmel, die Länge.
Ja, und das beziehen wir so oft auf uns selbst, ne?
Ja,
also dann wird eben nicht gesagt.
Man muss immer in so einem Kompromiss rumlaufen die ganze Zeit. Und man verbringt ja sehr viel Zeit seines Lebens in Kleidung. Und das ist einfach blöd, wenn das dann immer so was ist, was ist eigentlich nur halb gut ist, was einem nur so halb gut gefällt, wo man immer dran rumzuppeln muss, damit es dann so sitzt, wie man sich das gedacht hat oder.
Und das ist wirklich, irgendwas. Das war für mich der größte Aha-Effekt, den ich durch das Nähbloggen hatte. Also weil das Bloggen für mich ja auch nochmal eine Reflexion war, über das Nähen. Ne? Also ich habe da ja nicht nur Werkschau gemacht, sondern auch längere Texte geschrieben und dann eben auch meine Erfahrungen mit dem Nähen und Tragen beschrieben. Und dadurch wurde mir noch viel stärker bewusst, was eigentlich da so passiert ist. Und wahrscheinlich bin ich auch genau so zu Crafting gekommen, also zu dieser beruflichen Selbstständigkeit, weil ich das eben sehr viel durchdacht habe. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das selbst in der Hand habe, was ich trage. Also ich glaube, es nahm einfach zu. Die genähten Werke im Kleiderschrank haben irgendwann so ein bisschen so die Mehrheit übernommen oder zumindest die Oberbekleidung, ne? Also das, was man so gesehen hat.
Ja.
Und dann habe ich diese Unabhängigkeit verspürt und habe gemerkt, jetzt fällt das alles, dieser ganze Ballast von mir ab, dieses sich nicht richtig fühlen, sich zu dick fühlen. Ja, sich nicht richtig fühlen. Ich glaube, das ist das entscheidende Moment.
Ja.
Und damals habe ich einen Blogartikel geschrieben, der hieß, ich bin nicht mehr dick. Der ja natürlich total absurd war, weil ich hatte ja die gleichen Kilos auf der Waage. Ne? Also so an meinem Körper selbst hat sich nichts verändert. Aber das Problem hatte sich gelöst. Und der hatte dann auch sehr viel Wellen geschlagen, dieser Blogpost. Und da habe ich gedacht, boah, da liegt ja eine Kraft in dem Thema Nähen, die... ja, was richtig was bewegen kann. Und zwar individuell vielleicht und vielleicht ja sogar kollektiv. Also wenn es noch mehr Leuten so geht wie mir, die dann auf einmal ein Problem nicht mehr haben.
Ja, schön gesagt, genau.
Ja, und das war ja auch das, was wir dann damals versucht haben, der Welt immer wieder mal auch zu erklären. Ne? Oder immer wieder in unseren Büchern, in allem, was wir tun eigentlich. Ne?
Ja.
Die Anmeldung für das beliebte Krafteln Sommerfestival ist geöffnet. Vom 12.8. bis zum 28.8. verbinden wir wieder Lernen mit sommerfrischen Ideen und guter Laune. Dieses Jahr zum Thema Messen, Maße und Maßtabellen. Melde dich an und sei dabei. shop.krafteln.de/sommerfestival21. Wir freuen uns auf dich!
Ja, also ich glaube, deswegen finde ich Nähen auch so befriedigend, also gerade das Nähen von Kleidung, einfach, ja, weil man es so vollkommen in der Hand hat. Man kann alle Details selbst bestimmen. Das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Selbstwirksamkeit, dass man für sich das genau das schafft, was man haben möchte.
Und eben diese zweite Haut, ne? Also ich kann komplett gestalten, wie andere mich wahrnehmen.
Genau. So, ne?
Also diese äußere Haut gestalten. Und kann da sogar dann auch noch Dinge erzeugen, die vielleicht gar nicht da sind. Ne? Also was weiß ich, wenn ich taillierte Kleidung nähe oder so eine bestimmte Silhouette habe, dann kann das tailliert wirken, obwohl vielleicht meine Taille gar nicht so extrem, diese Hüft-Taillen-Differenz da ist oder sowas. Ne? Also ich kann sogar noch ein bisschen was gestalten. Ja, das ist schon eine große Macht. Und ja, und ich glaube auch, dass dieses, weil du hast es jetzt eben Selbstwirksamkeit so ein bisschen bescheiden genannt. Ich glaube, man kann das wirklich mit großen Buchstaben schreiben, weil diese Erfahrung, nicht nur ich sehe gut aus, sondern ich habe das selbst gemacht, gibt einem ja auch nochmal Stärke. Ja. Also diese Erkenntnis, ne, habe ich gemacht.
Ja. Und es ist halt auch eine Form von Freiheit, weil man nicht darauf angewiesen ist, das zu nehmen, was einem serviert wird. Also was irgendwelche Bekleidungshersteller, die einen nicht kennen, für was weiß ich, für eine alte, nicht mehr ganz schlanke Frau so als angemessen empfinden zum Beispiel. Wo wir wieder bei diesen Vorschriften sind, was darf man ab 40 oder so nicht mehr tragen.
Deswegen haben wir das, glaube ich, auch als letzte Episode, ne, aus unserer Staffel, weil man eben so viele dieser Punkte dafür Antworten findet, ne, die wir besprochen haben in den letzten Episoden.
Ja.
Ja. Und trotzdem ist es ja so, dass ich manchmal das Gefühl habe, also du sagst ja oft, früher oder später kriegen wir sie alle. das finde ich eine sehr schöne Hoffnung. Also damit meint Constanze, dass alle, dass unsere Argumente einfach so überzeugend sind, dass im Prinzip alle jetzt dann auch nähen, die das hören und dann das auch ihren Freundinnen und Nachbarinnen sagen und dass das dann
Moment.
Alle.
Frauen nicht nur die Argumente, sondern einfach, wenn man das mal erfahren hat.
Ja, okay.
Dieses Gefühl, dass man tatsächlich die Freiheit hat, sich genau das zu nähen, was man möchte und nicht mehr mit Kompromissen vorlieb nehmen muss. Mit irgendeinem Kleid, was eigentlich ganz toll wäre, wenn es 10 Zentimeter länger wäre und vielleicht eine andere Farbe hätte.
Ja, ich verstehe dich ja, liebe Constanze. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass es immer noch mal so einen Anteil von, ich rede jetzt einfach von Frauen, ne, weil ich kenne zwar auch Männer, die nähen, aber trotzdem ist es ja schon eher ein Frauenthema oder, ja, ich weiß nicht, ich rede mit Männern selten darüber. Obwohl, das stimmt nicht. Ne? Männer fragen mich auch manchmal danach. Na gut, aber sagen wir mal so, nehmen wir mal an, es wäre ein Frauenthema und es gibt immer noch einen Anteil an Frauen, die dann sagen, nee, habe ich keine Zeit oder kann ich nicht, bin total unkreativ oder sowas. Also die sich quasi mit Händen und Füßen dagegen sträuben und sagen, nee, nee, das ist gar nichts für mich. Ja,
ja, es ist ja auch okay, wenn man mit Konfektion glücklich ist, dann ist es ja auch alles in Ordnung eigentlich. Ich denke jetzt nur an die, die wirklich so eine Leidensgeschichte mit Konfektion haben, dass es eben immer irgendwie ein doofer Kompromiss in irgendeiner Hinsicht ist.
Ja, aber nach meinem Eindruck ist, dass das ja doch fast alle sind, ne? Oder dass es eine Frage des Alters ist, dass früher oder später dann alle da reinkommen. Ja. Nein, nicht alle sicherlich, ja, nicht 100%.
Ja, kommt drauf an.
Ich denke, dafür gibt es dann eben auch noch eben die Schneiderei oder die Änderungsschneiderei. Also ich finde, vielleicht, also dieses, alle werden wir vielleicht nicht kriegen, aber es gibt ja eben auch noch die Chance zu überlegen, ob diese Textilproduktion, wie wir sie organisiert haben, wo wir ja auch als Chance formuliert haben, dass es die Möglichkeit ist, dass eben alle günstig an Kleidung oder relativ günstig an Kleidung rankommen, ob man nicht da sozusagen sich dafür entscheidet, eben einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, aber das ist mir nicht gut genug. Ne? Also das, was ich da bekommen kann, das tut mir nicht gut oder das ist mir nicht gut genug. Und dann mache ich es entweder selbst und gehe wieder auf die Einzelanfertigung oder ich lasse das eben für mich machen, wenn ich das Geld habe, das zu bezahlen. Beziehungsweise ich wertschätze das auch so sehr, dass mir das wert ist und bezahle das dann auch. Weil als ich noch nicht Erwachsenenkleidung nähen konnte, habe ich mir mehrere Kleidungsstücke nähen lassen in Maßschneidereien. Und die waren nicht so teuer, fand ich. Ja. Also im Vergleich zu so einem hochwertigen, also es waren auch so Businessanzüge und eine ordentliche weiße Bluse, die richtig gut passt am Busen. Ne? Mhm. Und das war jetzt vom Preis her nicht viel teurer als, sag ich mal, hochwertige, also oder Mittelklasse Businesskleidung, sagen wir mal.
Ja.
So, also da muss man einfach mal den Mut haben, in so eine Schneiderei reinzugehen und einfach mal fragen. Ne?
Ja, ja, genau.
Und ich glaube, das ist dann oftmals so dieser Punkt, dass man sagt, ah, oh, das ist nicht für mich, das ist eher so für andere oder sowas. Ne? Alle gehen doch ins Einkaufszentrum, also mache ich das auch. Aber ich glaube, dass es dazu gilt, sozusagen die Botschaft zu streuen. Du kannst das eben selbst probieren und du kannst da reinwachsen oder du kannst es dir auch machen lassen und dann, ja, vielleicht fährst du dann mal eine Woche weniger in Urlaub oder verzichtest auf das neue Auto oder kaufst es erst ein Jahr später oder was weiß ich. Ist ja alles immer eine Entscheidung, wohin man sein Geld oder seine Zeit investiert. Ja. Und wenn man, ich glaube, wenn man noch nie gut passende Kleidung getragen hat, weiß man gar nicht, wie sich das anfühlt.
Ja, das könnte sein, dass viele gar nicht wissen, was ihnen da entgeht.
Ja. Ja, weil wir das so gewohnt sind, Kompromisse zu machen.
Ja, ja, ja. Und ja, ich denke an die Wintermäntel, die man oft in der Stadt sieht, wenn es dann wirklich kalt ist und alle ihre Wollmäntel rausholen, wo ich immer genau sehe, da sind eigentlich 80% an der Hüfte zu eng.
Ja.
Also die passen dann oben und an den Schultern gut, aber ich sehe eigentlich, dass sie an der Hüfte ein bisschen zu eng sind, vor allem wenn man halt dickere Sachen drunter trägt und dass es viel bequemer wäre, wenn es da halt einfach 3 Zentimeter weiter wäre.
Ja, ja, ja. Ja, es sind so viele Punkte. Es sind so viele Punkte. Es ist auch dieses, was ich immer so empfunden habe früher, war dieses Bauch einziehen und zuppeln, ne, wenn Sachen so einen Tick zu klein, zu eng waren. Und wenn ich da überlege, wie viel Energie ich darauf verwandt habe, permanent darauf zu achten, dass ich nicht scheiße aus, dass ich nicht schlecht aussehe. das waren sicherlich wichtige Gespräche, in denen ich 20% meiner Energie darauf verwandt habe, zu zuppeln. Ja.
Ja.
Und wo vielleicht mein Gegenüber breitbeinig da saß und dachte, oh, wir lassen das Mädchen mal auflaufen, so ungefähr. Ne? Also ich wusste es aber nicht anders. Ne? Oder ich dachte, das geht nicht anders und es muss so sein und ich muss da jetzt irgendwie in dem, was ich habe, irgendwie klarkommen und ich bin doch selbst schuld, wenn das nicht so ist. Ne? Und das bindet wahnsinnig viel Kraft und viel Energie. Und ich finde dann, wenn man dann das Nähen noch einigermaßen mag. Und es gibt ja diesen Running Gag, dass ich nicht gerne nähe. Ne? Also jedes Nähkränzchen, da äußere ich mindestens einmal diesen Spruch, eigentlich nähe ich ja gar nicht gerne. Und das wissen auch alle meine Nähfreundinnen. Und das meint natürlich dieses, dass es ja doch manchmal ein bisschen mühsam ist. Aber wenn man dann so dabei ist, macht es ja dann doch Spaß und man freut sich an dem Ergebnis und so weiter.
Es ist ja auch vollkommen okay, ergebnisorientiert zu nähen.
Das brauche ich ja Gott sei Dank nicht mehr. Das habe ich lange, lange gemacht. Also da habe ich nur genäht, weil ich irgendwas ganz Bestimmtes haben wollte. Ja. Ja. Weil ich es einfach brauchte, aber das lag daran, dass ich es nicht kaufen konnte. Mhm. Und wenn ich gesagt habe, ich will ein rotes Kleid, dann musste ich das nähen. So, es gab es einfach nicht zu kaufen. So.
Ja.
Und heute ist es ja tatsächlich so, dass ich ja einfach genug zum Anziehen habe und dass es jetzt tatsächlich ja eigentlich nur noch nach dem Lustprinzip ist, weil ich irgendwie was Neues ausprobieren will, vielleicht einen neuen Stoff oder eine neue Technik oder sowas. Das ist natürlich ganz großartig. Und dass man halt manchmal Dinge ersetzen möchte und dann diese Pläne macht. Das finde ich eben am allerschönsten am Nähen.
Also, Pläne machen, ja.
Ah, ja.
Ja, man bekommt eigentlich noch viele schöne Dinge dazu, wenn man anfängt zu nähen. Man kann sich immer Stoffe angucken, man kann an Urlaubsorten Stoffe kaufen. Ja. Das ist viel weniger Stress.
Reise als so planen, entlang der Stoffladenroute.
Ja, aber oder mal spontan in Stoffläden gehen, wenn man irgendwo verreist ist. Das ist immer, eigentlich finde ich, viel stressfreier als in Bekleidungsgeschäfte gehen und dann irgendwie im Sommerurlaub, wenn es heiß ist, Sachen anprobieren. Das ist ja eher unspaßig, aber Stoff kann man einfach so kaufen. Und es ist ein viel schöneres Souvenir.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, also was ich total gerne mag, ist halt nachts im Bett liegen und mir vorstellen, was ich mache, wenn ich dann dieses lila Kleid, was ich unbedingt haben will oder sowas, dann genäht habe.
Genau.
Oder dann, man kann lange in Online-Shops googeln und träumen und
man kann sich tatsächlich auch fertige Kleider angucken im Online zum Beispiel und überlegen, mit welchem Schnitt man das umsetzen könnte, so ähnlich.
Man kann die Stoffvorräte streicheln.
Ja.
Ja, genau.
Man kann Stapel aus Schnittmustern und Stoffen bilden, die wunderbar zusammenpassen und sich vornehmen, das alles demnächst zu nähen.
Man kann auch sehr viel Zeit verbringen, wie ich, zugeschnittene Sachen zu suchen.
Ja, na gut, das ist jetzt weniger spaßig, ja.
Ja, das stimmt. Nein, das ist tatsächlich, ist es ja dann irgendwie, was ich meinte, ist es eben auch ein Hobby, was zum einen eben Ergebnisse produziert, aber sie werden nicht so schnell aufgegessen wie beim Kochen.
Ja, genau. So. Und sie stehen nicht überall rum.
Ja, genau. Auch
wenn man
schön
anfängt zu malen oder irgendwas anderes Produzierendes als Hobby hat, dann weiß man ja irgendwann nicht mehr, wohin mit dem Kram.
Und die anderen Leute sind dann auch so dezent und sagen, ich
ich brauche nicht noch eine fünfte
Häkeldecke.
Häkeldecke, ja.
I know. Aus persönlicher Erfahrung, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, und deswegen finde ich auch das für mich Nähen so super. Ja. Dann eben zu sagen, dann spezialisiere ich mich eben auf mich und meine Körperformen und dann werde ich da auch Meisterin darin, zu wissen, was ich für meinen Körper anpassen muss an Schnitten, damit das besonders gut wird. Dann nervt man ja auch nicht die anderen Leute. Ist ja auch sehr rücksichtsvoll eigentlich.
Ja, genau. Und außerdem ist die Spezialisierung ja auch insofern, dass man eigentlich immer noch Themen hat, die man nochmal angehen kann. Also so wie du noch keine Unterwäsche genäht hast und das irgendwann noch vor dir liegt, wenn dir mal danach ist, denke ich, ich auch immer, also ich habe noch nie ein Ballkleid genäht, brauche ich jetzt auch nicht, aber falls ich mal eins brauche oder andere
Dinge,
man kann sich immer noch was suchen, also es ist unendlich ausbaufähig eigentlich.
Ja, also das stimmt. Also ich denke auch, dass ich noch weit nicht alles kann oder versucht habe und so und dass man da noch eine ganze Menge machen kann und das kann sozusagen von der Größe des Projekts sein oder auch vom Kleinen, was die Herausforderung sein kann und von den Nähtechniken und Fertigkeiten und dann geht das ja auch noch in verwandte Gebiete rein, finde ich, ne? Also, so was wir hatten mit der Stoffkunde, dass man da noch tiefer sich reinwühlen kann oder mit Farben oder Stilen oder historischen Gewändern und wie sich das entwickelt hat und was weiß ich was alles, ne?
Ja.
Also es gibt ja so viel zusammenhängende Themen dann noch, die tatsächlich dann dieses Textilhobby, um es vielleicht mal so zu nennen, weil es ist ja tatsächlich mehr als Nähen, so interessant macht. Ja. Ja, wir finden es gut.
Ja, genau. Fangt alle an. Kann mich nur empfehlen.
Ja, kann ich empfehlen. Ja.
Ja.
Und ich glaube, man muss nicht unbedingt anfangen mit diesen Änderungen. Ne? Also das ist so.
Nee, ich glaube auch, das ist eher abschreckend.
Ja. Ne? Wir haben meiner Schwiegermutter haben wir eine Nähmaschine geschenkt und weil wir gedacht haben, wenn die dann aufhört zu arbeiten, dann kann sie doch ein Hobby haben und so weiter. Und dann sagt sie ja, als sie nach einem Jahr fragte, was hast du jetzt mal damit gemacht? Ja, ich habe nur Hosen gekürzt. Und das macht natürlich nicht so viel Spaß. Ja. Und dann habe ich ihr so ganz schön so ein Paket gepackt mit einem einfachen Schnitt und dem passenden Stoff dazu und den allen Kurzwaren, die man dafür braucht und so weiter. Na, traue ich mich nicht. Ja, das verstehe ich so. Also das in den Stoff reinschneiden fand ich auch am Anfang das Allerschwierigste. so diesen Stoff zu zerschneiden, weil das ist ja so final sozusagen. Ne?
Also, ja. Ja, ja, gestricktes kann man immer wieder aufmachen.
Ja. Ja.
Aber Stoff ist dann halt einfach kaputt.
Das, ja, zumindest wenn man nicht so gut kann, ne? Also wenn man dann noch andere Lösungen dafür findet. Ja, ja, genau.
Ja.
Das ist tatsächlich sehr schwer. Und da hat mir dann auch geholfen, eben mit günstigeren Stoffen zu arbeiten, damit es eben nicht so die Schere so aneinander klebt, sodass ich sie auch auseinander bekam. So, ja. Damit diese Hemmschwelle nicht so, so groß war und sich das trauen. Aber ich, ja, es lohnt sich einfach, es auszuprobieren und man wird dann mit jedem Stück besser.
Ja, genau. Und was günstige Stoffe betrifft, kann man tatsächlich in der Verwandtschaft mal rumfragen, weil viele ältere Frauen haben ja früher genäht und haben entsprechende Stoffvorräte und sind dann, glaube ich, immer ganz froh, wenn die jemand übernimmt, der jetzt auch gerade anfängt zu nähen.
Das stimmt, also, wobei das kriegt man schon auch ganz schön viel komische Sachen manchmal.
Ja, ja, schon, aber zum Üben ist es ja immer
das
gut.
Stimmt.
Also man kann dann tatsächlich ja auch Sachen ausprobieren, bekommt meistens auch Bekleidungsstoffe in unterschiedlichen Qualitäten, also elastische, nicht so elastische, dickere, dünnere. Da kann man dann wirklich sehr viel ausprobieren und gut auch Material kennenlernen.
Ja, ja, ja. Und ich glaube, man hat dann doch auch andere Erfolgserlebnisse als gekaufte Kleidung zu ändern, was wir vorhin schon mal hatten. Also
ja,
dieses
das
von
ist ja
null
auch
anfangen ist nochmal was anderes.
Ja, ja, genau. Ich glaube auch, dass das irgendwie befriedigender ist. Und bei gekaufter Kleidung ändern, da denke ich auch immer, man muss wirklich auch schon gut wissen, wie Kleidung konstruiert ist,
ja,
damit man weiß, wie man da rangeht. Und es ist ja oft auch nicht so einfach, weil die unheimlich kleine Nahtzugaben haben und das alles abgekettelt ist. Also da trennt man sich dann erstmal einen Wolf, dann hat man keine Nahtzugabe, mit der man noch irgendwie arbeiten kann. Und das ist oft ein bisschen problematisch, dann überhaupt was ändern zu wollen.
Ja.
Da würde ich tatsächlich, vor allem wenn es wichtigere Sachen sind, immer erstmal Profis eher ranlassen.
Bei den Änderungen, genau, finde ich auch, ja. Ja, aber ich finde, es spricht gar nichts dagegen, auch aus Haushaltstextilien, Bettwäsche und Tischdecken und so weiter, auch Sachen zu versuchen. Wir reden jetzt ja noch nicht von der Business-Garderobe oder sowas,
genau,
sondern wir reden ja erstmal von sowas wie Freizeitkleidung und dann, Gott, wie viel alte Bettwäsche und so weiter liegt irgendwo rum oder kann man für einen Euro auf dem Flohmarkt kaufen oder ne?
Ja.
Und dann kann man überraschend nette Sommerröckchen nähen damit oder sowas, ne? Und dann einfach, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Kleidung konstruiert ist, was du eben sagst, ne? Mhm. Also das eben ein Kleidungsstück aus mehreren Teilen, also dieser Stoff wird erst zerschnitten auf eine bestimmte Art und Weise und dann wird er in einer bestimmten Art und Weise wieder zusammengenäht. Und ich glaube, das muss man ein paar Mal gemacht haben, um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, oh, wir haben einen zweidimensionalen Stoff und jetzt entsteht da ein dreidimensionales Hülle für einen dreidimensionalen Körper. So. Und das kann man auch mit alter Bettwäsche üben.
Ja, genau.
Und ist dann wahrscheinlich, macht man dann doch mehr Spaß, als irgendwas zu ändern. Und dann kann man sie immer noch färben oder anmalen, bestempeln, bedrucken. Was weiß ich, was man alles machen kann, ja.
Ja.
Ja, also, wie finden wir jetzt ein Ende? Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, Konstanze.
Ja, ja, über die Vorteile des Nähens auf jeden Fall.
Ja. Ja, leg los. Hast du noch ein Argument? Nein, nein, jetzt nicht. Wir haben eigentlich schon vieles gesagt. Ich glaube, es ist einfach, dass man manche Dinge auch nicht versteht, wenn man sie nur gesagt bekommt, sondern man muss sie ausprobieren.
Ja,
und das ist, glaube ich, das,
denke ich auch,
wofür wir auch plädieren oder wozu wir einladen, es einfach mal zu probieren und den Mut zu haben und dann das, was wir an diesen Vorzügen gesehen haben, zu erleben und zu entdecken. Und ich finde ja, dass es sogar ganz gut ist, dass Nähen ein bisschen dauert. Weil das habe ich wirklich für mich so erfahren, dass es ganz wichtig war, in meine neue Garderobe reinzuwachsen. Also die kleine Maike, die Seele von mir, ne, die kleine Maike-Seele, die musste da auch erst nachkommen mit dem, was dann da so im Äußerlichen passiert ist. Ne? Also es gab ja eben diese äußerliche Entwicklung, die man gesehen hat durch die andere Kleidung. Und dann musste ich das auch verarbeiten irgendwie. Ne? Also
ja,
dass das vielleicht auf einmal anders ist, als es vorher war. Und wenn ich das jetzt, was weiß ich, wenn ich so ein Umstyling gewonnen hätte bei einer Frauenzeitschrift und die hätten mir das einfach so gegeben, ne, und ich hätte das dann da so in 2 Stunden alles anprobiert und dann hätte es Fotos gegeben und ich hätte gesagt, oh, das ist die neue Maike, ja, dann wäre ja mein kleines Ich gar nicht hinterhergekommen.
Ja.
Und so hat es eben ein paar Jahre gedauert. dann auch.
Ja, das ist eigentlich ganz günstig, ja. Stimmt, ja. Es empfiehlt sich immer, wenn man anfängt zu nähen, vielleicht wirklich erstmal die Dinge zu nähen, die man auch sonst anzieht. Also vielleicht auch in besserer Qualität und besser auf einen abgestimmt. Also wenn man immer zum Beispiel einfach eine besondere Art von langärmeligen T-Shirt gerne trägt, dass man dann sagt, okay, ich suche mir einen Schnitt, der dem ähnelt, was ich sowieso anziehe und suche mir dann Material dafür und verbessere das immer weiter und nähe dann vielleicht erstmal einen Teil meiner Garderobe immer nur selbst.
Ja.
Und alles andere kaufe ich. Und dann, wenn das dann, man das Gefühl hat, das läuft ganz gut, dann kann man vielleicht auch zu anderen Schnitten greifen oder auch mal eben was ausprobieren, was man normalerweise jetzt bisher noch nicht so getragen hat.
Das finde ich super, dass du das ansprichst, weil das wollte ich nämlich noch sagen. Auf mich kommen ja dauernd Frauen zu. Also ich würde sagen, die Hälfte der Frauen, die auf mich zukommen, die wollen von mir lernen, wie sie die perfekte Jeans nähen. Also eine gut passende Hose. Ne? Das ist wirklich, wenn ich so frage, was willst du lernen, so, dann kommt also wirklich in mindestens 50% der Fälle diese Antwort. Und dann sage ich immer, das ist wunderbar. Ich zeig dir den langen Weg dorthin. Weil wir fangen nicht mit der gut sitzenden Hose an. Weil es ist tatsächlich, wie soll ich sagen? Also es ist auch nicht umsonst ein Handwerksberuf, der ein paar Jahre gelernt wird und wo es ein bisschen Erfahrung braucht. Und ich glaube, man macht sich das leichter, wenn man einen bestimmten Weg gezeigt bekommt, in welcher Reihenfolge man das lernt. Und das war vielleicht das, was in diesem Selbststudium es manchmal ein bisschen noch mehr Irrungen und Wirrungen erzeugt hat. Ne? Also wenn man sozusagen dann nur sich eine Schnittmusterzeitschrift kauft oder irgendein Schnittmuster oder sowas, ne, und dann einfach irgendwas ausprobiert, sind das manchmal Irrungen und Wirrungen und man macht sich das ein bisschen schwerer so. Ne?
Ja, ja.
Ich finde es gut, dass du sagst, ne, wenn ich langärmliche T-Shirts mag und zum Beispiel die immer die Ärmel zu kurz sind, dann ist das auf jeden Fall mein erstes Projekt, was ich umsetze, weil dann habe ich auch ne, wirklich ein Erfolgserlebnis, was ich brauchen kann. Ich sag ja immer, was diese Passformgeschichten und Schnittanpassung anbelangt, da empfehle ich sozusagen von der etwas weiteren, etwas lässigeren Garderobe sich zur engeren oder passformgenaueren mit mehr Silhouette Garderobe vorzuarbeiten. Und dann sind oftmals die Leute ein bisschen enttäuscht, weil sie sagen, oh, eine weite Hose oder sowas. Ne? Warum soll ich denn die erstmal lernen? Und zwar genau aus dem, was ich vorhin gesagt habe oder was du auch gesagt hast, weil man erstmal lernen muss, wie ist eigentlich so eine Hose konstruiert. Ja, und wie bringe ich jetzt dieses Schnittmuster mit diesen Eigenheiten meines Körpers zusammen? Ich habe nun mal hinten einen Po und vorne habe ich keinen. Ja, so. Und wie berücksichtige ich das in dem Schnittmuster so? Und warum sieht die Hinterhose anders aus als die Vorderhose? Und. Ja. Ja. Und erst wenn man dann sozusagen diese lässigeren Kleidungsstücke nähen kann, kann man sozusagen immer körpernäher werden durch verschiedene Kniffe, also durch Abnäher und durch bestimmte Schnittformen, bis man dann irgendwann bei der knackigen Jeans oder bei dem tollen Blazer oder sowas angelangt ist. So. Und das ist aber ein Weg, den kann man strukturiert gehen. Man kann auch mal einzelne Stufen unterlassen, weil man sagt, ich brauche sowas eigentlich nicht. Ich trage nie weite Hosen oder sowas. Dann kann man die auch überspringen vielleicht. Aber grundsätzlich rate ich schon dazu, das so zu machen, weil dann einfach dieses es doch im Endeffekt schneller geht, weil man nicht so viele Misserfolge hat. So.
Ja, das stimmt. Also wenn man im höheren Alter das Nähen lernt, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ja. Also ich meine, diese Experimentierphase hatten wir halt als Teenager.
Ja.
Da hat man dann, bis man Mitte 20 ist, ungefähr alle Fehler zweimal gemacht und macht sie dann nicht mehr. Aber das muss man ja vielleicht später nicht mehr so durchexerzieren, dass man alles mitnimmt, was
aber
man falsch machen kann.
Aber du hast mit Mitte 20 einfach auch noch den großen Vorteil, dass du eine Figur hast, für die sehr viele Schnittmuster auch designt sind.
Ja.
Und je älter du wirst, also wenn du eine Schwangerschaft durchlebt hast, wenn du lange am Schreibtisch sitzt und immer nur im Sitzen arbeitest oder wenn du die Wechseljahre durch hast oder dabei bist und so weiter, dann verändert sich der Körper einfach. Und dann kommen noch viel mehr Hügel und Täler an den Körper ran, die irgendwie berücksichtigt werden müssen. Und dann ist es vielleicht sinnvoller, das bisschen geordneter, strukturierter zu lernen, als dieses drauf losnähen, was wir so in jungen Jahren gemacht haben. Was aber auch witzig ist.
Ja, so,
möchte ich auch nicht missen.
Ja,
aber das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass wir das jetzt hatten eben am Ende der Episode. Auf der einen Seite dieses Lustprinzip zu sagen, was brauche ich wirklich und wo ärgere ich mich immer? Ne? Und ich finde, bei dem langärmeligen T-Shirt ist das so offensichtlich. Ne? Wer eben lange Arme hat, ja, und sich dauernd darüber ärgert, dass die Ärmel zu kurz sind, ist einfach schlecht. So.
Ja. Ne? Genau.
Und wenn man dann sich diesen Wunsch erfüllen kann, dass man die endlich in der richtigen Länge hat, sodass man nicht immer friert oder nicht immer Strickstulpen anziehen muss. Toll, toll. Ja. Und dass man dann eben auch nicht mehr denken muss, oh Gott, ich bin komisch, weil ich so lange Arme habe.
Ja, genau.
Ja, ja. Nähen ist toll. Punkt.
Ja, genau.
Lassen wir es dabei. Okay, Constanze, es war mir eine riesengroße Freude, mit dir diese Staffel zu machen.
Ja.
Ich kann sie gar nicht beenden. Das fällt mir echt schwer gerade.
Wir können ja vielleicht alle halbe Jahr noch mal eine Bonusfolge machen.
Auch eine Möglichkeit.
Mal sehen. Naja.
Ja, also gerne schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen, Vorschläge habt oder sowas, was wir noch mal besprechen könnten, welchen Aspekt wir vergessen haben. Vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass wir total blind auf irgendwie einem Thema sind, dass wir da noch gar nichts drüber wissen. Also gerne her mit Fragen, Ideen, Inspirationen. Ihr merkt, wir haben da Lust drauf und es muss ja nicht gleich nächste Woche sein. Wir würden aber weitermachen. Jetzt erstmal, wie gesagt, vielen lieben Dank an dich, Constanze, und vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt.
Ja, schön. Vielen Dank. Ja, fand ich auch.
Gut, also dann habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Nicht erschrecken. Jetzt kommt noch ein bisschen Werbung. Aber das ist ja auch ganz schön, denn dann wisst ihr, wie ihr mit mir weitermachen könnt.
Im Krafteln Sommerfestival verbinden wir Lernen mit Sommerfeeling. Gemeinsam mit anderen lernst du alles über Messen, Maße und Maßtabellen, die wichtige Grundlage für gut passende Kleidung. Jeder Körper ist anders, deswegen brauchst du eine persönliche Maßtabelle, die deinen Körper exakt beschreibt. Ich zeige dir Tipps und Tricks zu messen und wie du die Größe auswählst, bei der du am wenigsten anpassen musst. Das Sommerfestival ist mehr als ein betreuter Online-Kurs. Zusätzlich zum gemeinsamen Lernen haben wir uns wieder viele sommerfrische Ideen ausgedacht, um euch in eine schwungvolle Sommerlaune zu bringen. Kein trockenes Lernen, wir wollen gemeinsam mit euch eine gute Zeit verbringen. Im Sommerfestival vom 12.8. bis 28.8. zeigen wir euch unsere niegelnagelneue Lernplattform, in der das gemeinsame Lernen noch leichter fällt. Melde dich an, um nichts zu verpassen. Der Link dazu: shop.krafteln.de/sommerfestival21.